So, wir sind im Jakobus. Jakobus 4 haben wir auch gehört. Ist ein herausfordernder Brief, Jakobusbrief. Manche sagen, es ist ein sehr harter Brief. Also wenn das Leben in Gott hart ist, dann ist es ein sehr harter Brief, ja. So. Aber wenn ich mich so erinnere an meine Kindheit, dann war es irgendwie nicht sehr hart, erwachsen zu werden. Also ich musste mich nicht unbedingt sehr bemühen, erwachsen zu werden, also physisch erwachsen zu werden, ne? Jeden Tag wurde ich älter und irgendwann war ich kein Kind mehr. Ne? Da feiert man dann Jugendweihe oder sonst irgendwas. Dann geht es irgendwann weiter und dann ist man irgendwann 18 und darf Auto fahren. Ne? So, und irgendwann geht es weiter und dann ist man volljährig 21 und man kann machen, was man will. Ne? So, ich meine, das sind einfach Phasen in dem Leben eines Menschen, die kommen automatisch. Das Einzige, was man benötigt, um erwachsen zu werden, ist, dass man weiterlebt. Logisch, ne? So, das ist das Einzige, die einzige Voraussetzung. Ne? So, selbst wenn man mich einsperrt in eine Kiste und ab und zu mal Essen reinwirft und trinken, werde ich älter. Ne? So, das, was ich brauche zum Erwachsenwerden, ist Leben. Und genau das ist auch geistlich. Und der Jakobusbrief kommt halt, das war der erste Brief, nimmt man an, der überhaupt geschrieben wurde an Gemeinden. So. Also das hier ist die urigste Urgemeinde der Urgemeinde, so, ne, wenn du es so willst. So, ganz am Anfang noch. So, Jakobus, der Halbbruder von Jesu, predigt hier, ne, zur Gemeinde. So, da waren die Apostel noch dabei, Gemeinde zu gründen und aufzubauen. Ne, so, die Welt und die Heidenvölker zu erobern mit dem Evangelium. Ne, so, und trotzdem waren damals auch schon die gleichen Probleme da in der Gemeinde, wie sie heute zu finden ist. Ne? So, da ist auch nicht komisch, oder? Haben wir letzte Woche gesehen, das Problem sind nicht die Umstände. Ne? Selbst wenn Apostel Paulus hier sitzt, würde es nicht bedeuten, dass wir Heilige leben würden. Ne? So, das Problem ist halt in uns. Ne? Und Paulus kannte sich damit auch aus. Ne? Er hat gesagt, ja, in mir ist dieser Kampf, der nicht aufhört. Ne? Und ich sehe mir zu, wie ich Dinge mache, die ich nicht machen will, weil dieser innere Mensch. Das ist das, wonach ich mich sehne. Das neue Leben möchte ich ergreifen. Das ist mein Lauf. Darauf möchte ich sehen. Und trotzdem, ja, ist da mein Herz. Und da wohnt nichts Gutes drin. Außer der Heilige Geist. Aber sonst ist da nichts Gutes. Wenn der Geist weggehen würde, was würde bleiben? Dunkelheit. Und das ist halt dieser Kampf, den wir halt haben als Menschen, die das neue Leben ergriffen haben und wachsen wollen. Und der Jakobusbrief hier geht darum, werdet erwachsen, werdet reif im Glauben. Tut weg, was jetzt kindlich ist, auch im Glauben so, und fangt an zu reifen in der Nachfolge. So dass ihr Fleisch vertragt und so dass ihr fähig seid, das Evangelium zu lernen, so fähig seid, das Wort zu leben, fähig seid, im Geist ausgestreckt zu sein und mit Autorität und Kraft von Gott euer Leben zu führen. Ne? So, werdet reif, damit ihr Lichter seid so in der Welt. Ne? Dass ihr euch nicht mehr versteckt, sondern dass man die Herrlichkeit Gottes an euch sieht. Ne? Das lebendige Wort Gottes sollen wir sein. Ne? So, wir sind die Botschafter Christi jetzt. Und ich fand es so schön, oder finde es so herausfordernd, als Jesus gegangen ist, dass er gesagt hat, ich werde gehen, aber jetzt werdet ihr diese Kraft empfangen. So, und jetzt werdet ihr an meiner Stelle das tun, was ich getan habe. Also wir tragen jetzt den Namen Jesu, ne? Den Namen Jahwe. So, und wir sind jetzt genau das, was Gott in Jesus gemacht hat. Ne? So, und das ist herausfordernd. Ne? Und für viele reicht es, dieses Wohlfühl, Glauben, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, letztens mal ein bisschen bei YouTube meine Zeit verplempert. So, weil ich nach neuen Lobpreisliedern gesucht habe, da bin ich bei so einer charismatischen Gemeinde hängen geblieben. Ne? Und die ist gerade sehr populär und ja. Und ich weiß auch nicht, also da waren Menschen, also die machen halt so einen Worship-Gottesdienst. Ne? So ein, da waren dann eine Band und dann noch zwei Künstler, die haben gemalt während des Lobpreises. Ne? So ein, und da so eine Verrückte, die ist mit so einem Tuch da, so die ganze Zeit. So, war echt ulkig. So ein, und dann die Sänger, ne? So ein, und die waren da echt in Meditation, das war, hat mir Angst gemacht. Ich habe das gesehen und dachte, also ich meine, die singt zwar praise the Lord, ne, preist den Herrn und lobt den Herrn und Halleluja und du bist so wunderbar und so weiter und gibst mir die Hoffnung, die ich brauche und das Glück meines Lebens und du sorgst für alles, ich vertraue dir. Nee, das kam nicht. So, aber so. Mir hat es Angst gemacht. Ich habe es gesehen und dachte, das ist echt gruselig, was die da machen. Ne? So, und das war immer wieder der gleiche Satz und der gleiche Satz über Minuten. Ne? So mit ziemlich eingängiger Musik und schönem Rhythmus. Ne? Du hast dann die Leute gesehen, die davor standen und mit angebetet haben. Die waren auch in Trance. Ne? So, und ich habe das mal gehört und das ist irgendwie so, das wissen die Musiker, wenn sie eine Strophe immer und immer wieder bringen, nach 11, 12 Malen oder so, dann ist man na, schon so in einer Meditation drin. Man merkt das so, ne? Wenn man anbetet, man fühlt sich frei und das ist halt, ne, man fühlt sich gut. So. Aber ich habe das dort gesehen und da ging es nicht einmal drum, in den ganzen Lobpreis ging es nicht einmal drum, dass man selber irgendwie Gott braucht, dass man schlecht ist, dass man sich sehnt nach Veränderungen, nach Jesu gleichgestaltet werden. So, dass man Buße tut oder Jesus sein Blut braucht für sich selbst, ne? Zur Reinigung. So, da ging es nicht einmal um heilig sein. So, ne? So, es ging nur um Gefühle. Um das Kindliche. Ich sage nicht, dass sie nicht erlöst sind, aber das ist Kindergartenmusik, das mache ich, wenn ich in den Kindergarten gehe mit der Band. Sehr simple Worte, nicht sehr tiefgehend, so, und sehr viel Spaß, ne? Ein guter Rhythmus. Die Kinder freuen sich, die tanzen mit, so, die drehen da richtig ab, so mit unseren Liedern, ne? Was voll in Ordnung ist für Kindergartenkinder. Ne? Aber ich würde die Kindergartenlieder hier zum Lobpreis nicht rauskramen, weil hier sitzen Erwachsene. Ne? So, ich fände es komisch, wenn ihr genauso abdreht wie die Kindergartenkinder. Ne? Weil ich die ganze Zeit singe, Halleluja, preis den Herrn, ne? So, was sind, obwohl das so ein gutes Lied ist, so, ne? Weil Gott die Ehre kriegt, so. Und hier geht's genauso. Wir sollen wachsen, das ist das Herz Gottes, das ist sein Wunsch und sein Wille für seine Kinder. Dass wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, ne? Und Gott ist da gnädig, er sagt, im Kleinen, wer im Kleinen treu ist, den setze ich über Höheres. Ne? So, und Gott kommt nicht und wir kommen zum Glauben und müssen gleich große Sachen bewirken und tragen. Das läuft so nicht. Sondern Gott gibt uns Kleinigkeiten, kleine Sachen. Und wenn es nur ist, bete jetzt für diese Person. So, dann tust du das. Und auf einmal erlebst du vielleicht die Gebetserhörung, ne? Und es hat gefruchtet. So. Oder er sagt, diene jetzt. Mach mal den Spüler leer, ne? So, sagt er zu mir zum Glück nicht so oft. So, aber zu anderen schon, ne? Und du brauchst nicht drüber nachdenken. Du weißt einfach, bing, ich mache jetzt mal einen Spüler leer. Ne? Und dann machst du den Spüler leer und du machst es zur Ehre Gottes. Ne? So, und so läuft es auch im Geistlichen. Ne? Er gibt uns kleine, zuerst Milch am Anfang und dann ab und zu ein bisschen feste Nahrung. Ne? So, und irgendwann können wir ein schönes Steak vertragen. Ne? So, das sind. Dieses Erwachsenwerden, diese Weisheit von oben, die wir uns angeguckt hatten hier, ne? Dieses sein Altes und die Welt und das Fleisch hinter sich lassen und nicht mal kontrolliert zu werden von dem Alten, sondern das Neue, von dem Neuen kontrolliert zu sein, ne? So, und selber das Alte zu kontrollieren. So, und diese diese Reife halt. So, manche Christen wünschen sich das und andere wünschen sich's nicht. Manche wissen und fühlen ihr Leben lang mit Jesus eine Leere, dass sie wissen, irgendwas fehlt mir, aber sie haben Angst davor, herauszufinden und den Schritt zu gehen, ne? Dass diese Leere gefüllt wird vom Heiligen Geist. So. Manche wollen einfach nur sich gut fühlen. Wenn sie sich schlecht fühlen, dann ist auch Gott schlecht. Und heute geht es um die Weltlichkeit. Hartes Thema, betrifft uns alle. So, jeder ist hier schuldig in dem Raum gleichermaßen. So, von daher ist doch schön, brauchen wir uns nicht richten. Ihr Ehebrecher, Vers 4. Also Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Autsch. Das ist eine harte Aussage, ne? Aber da muss man erst mal klären, was ist denn die Welt? Und was ist denn Freundschaft mit der Welt? So, Feindschaft gegen Gott ist klar. So, das ist, wenn man. Also Gott denkt nicht grau, ne? Da gibt es keine Grauzone. So wie bei Filme oder Musikstream, ne? Da gibt es so Grauzonen. Das ist irgendwie, ist es nicht legal, es ist auch nicht illegal, es ist eine Grauzone, momentan noch, ne? So, und außerdem haben die Gesetze jetzt schon geändert, weiß ich nicht. So, aber du machst dich schuldig, aber eigentlich machst du dich auch nicht schuldig, ne? Da muss man, jeder Mensch halt auf sein Gewissen gerade noch achten. Laut Gesetzgeber. So. Aber auch bei Gott gibt es sowas nicht. Da gibt es keine Graustufen, ne? Da gibt es keine Grauzonen. So, und bei Gott ist alles, was Gerechtigkeit ist und sein Weg und die Wahrheit und alles, was ihn ausmacht in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, ist schwarz oder weiß, gut oder böse, mehr nicht. So, man kann sich nicht an seiner Gerechtigkeit vorbeischlängeln. So, ne? Vor Gott stehen irgendwann und dann sagt er, ja, das mache ich so nicht, das finde ich auch nicht gut, aber naja, da bist du mal drum herum gekommen, ne? So habe ich nicht bedacht. So. Und wir Menschen müssen uns zu 100% entscheiden, möchte ich ein Freund Gottes sein oder ein Feind Gottes. Was anderes gibt es nicht. Jesus hat gesagt, es gibt nur zwei Herren. So, ne? Es gibt Satan, der Vater, und es gibt Gott, der Vater. Und bevor wir zu Jesus kamen und von neuem geboren wurden, waren wir Kinder von Satan, vom Teufel, von Luzifer. Ne? So. Und dann haben wir das, sind wir gestorben, dieser Mensch ist weg vor Gott. So, und wir sind von neuem geboren. Ein neuer Anfang. Ne? So, und wir haben einen neuen Vater und wurden adoptiert von Gott. Und Jesus sagt, zwei Herren im Leben, das funktioniert nicht. So, entweder folgst du mir nach, wenn ich dich rufe, oder du gehst nicht mit mir. Entweder bist du bei mir oder nicht. Da gibt es keinen, ich mache mal Pause von Jesus oder so. Ne? So, täglich nimm dein Kreuz auf dich. Täglich folge mir nach. Täglich such meinen Willen. So, also entweder bist du in mir gefunden oder du bist nicht in mir. Und 1. Johannes ist, also Johannes ist da auch ziemlich krass, ne? Der sagt so, wenn du nicht in Gott bist, bist du ein Lügner, dann bist du, dann hast du Gott nicht. Ne? Für mich ist das sehr herausfordernd, weil diese Welt, ich weiß nicht, es ist so schwer in der Welt wirklich ernsthaft Jesus nachzufolgen für mich. An jeder Ecke sind Verlockungen, ne? So, und nicht nur das, die Welt ist nicht nur die Verführung oder die Sünde, die man da sieht, ne? Und wie schnell man da rein kann in der Sünde leben, sondern die Welt ist auch die Denkweise, die der Mensch hat ohne Gott, ne? Die Welt ist alles ohne Gott. So, du kannst dir Sicherheit und Schutz selber erkaufen oder erarbeiten. Ne? So, oder du kannst deine Probleme außerhalb von Gott lösen. Ne? So, du kriegst Antworten von Menschen und nicht von Gott. So, du brauchst Gott nicht. Du brauchst nicht vertrauen. Ne? Du musst jemand sein. So, wenn du das nicht hast, dann bist du auch nichts. Ne? Das sind, die Welt ist so komplex. Und im Endeffekt ist es, haben wir gesehen, entweder Weisheit die irdisch ist, Weisheit, die seelisch ist, oder Weisheit, die dämonisch ist. Ne? Das ist die Welt. So. Und da ist aber Jakobus jetzt hier und sagt zu der Gemeinde, das darf so nicht sein, Gott will das nicht. Gott will euch ganz. Ne? Und ich kenne das, wenn ich mich Gott komplett hingebe und sage, dir vertraue ich, dich suche ich. Ne? Du bist meine Unterhaltung. So. Du bist der, der mir Freude gibt. Du bist der, wo ich Frieden finde. Du bist der, wo ich komplett mich fühle. Zu dir möchte ich hinwandeln, weil du bist für mich vollkommen und schön. So, dann bin ich frei. Dann bin ich reich in meinen Augen. Dann bin ich stark. Dann bin ich sicher. Dann fühle ich mich beschützt. So, auch wenn ich mich dem entferne, diesem Ausstrecken und diesem Dahinringen, ne? So, wenn ich meinen Blick verliere, so wie Paulus das sagt, und nach unten guckt, nicht nach oben, ne? So wie Jesus sagt, so, weißt du, dann finde ich meine Unterhaltung in Sachen der Welt. Ne? Dann merke ich, dass ich Freude finde, nicht mehr an Gottes Wort, sondern an irgendwelchen Kommentaren bei Facebook oder sonst wo. Ne? So, und dann finde ich meine Antworten in christlichen Büchern, aber nicht mehr persönlich von Gott in seinem Wort. Ne? Und manche, für die ist auch die Welt christliche Bücher, Lektüre, kenne ich einige. Ne? So, die sehen sich danach, Gott zu hören, und sehen sich danach, von Gott mehr und mehr zu erfahren und tiefer zu gehen. Ne? Aber den einzigsten Kontakt mit Gott haben sie, indem sie den Kontakt von anderen studieren. Ne? Das kann passieren. Ne? Wenn man nur noch da Gott reden hört, von den Predigten von anderen Menschen, so, aber nicht mehr aus Gottes Wort, weil man selbst eine Predigt kriegt vom Heiligen Geist gerade, so wie der Prediger das damals bekommen hat, ne, dann ist auch was falsch. Das fühlt sich heilig an, es geht nur um Gefühle. Das ist weltlich. Wir sollen, Heiligkeit ist, wenn man selber als Individuum vor seinem Schöpfer kommt und mit ihm zusammen lebt. Das ist geistliche Reife. Man weiß, wer er ist, man ist überzeugt davon, dass er gut ist zu einem, ne, und was gibt. Das, was man braucht. Sonst ist es gefährlich, dieses Leben in dieser Welt. Ne? Und Jesus hat gesagt, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht mehr von der Welt. Und da muss ich mir als Christ wirklich dann die Frage stellen, okay, lebe ich das, also verstehe ich das? Ne? Das ist eine Selbstprüfung, die muss ich mir unterziehen, wenn ich durch sowas hier gehe. So ein, bin ich wirklich nicht von dieser Welt, sondern nur in? Ne? Also bin ich wirklich jemand anders, so ein, zu dem, die hier draußen sind ohne Gott? Oder lebe ich in der Welt und bin auch irgendwie von der Welt? Ne? Mit meinem Denken und meinem Lebensstil und mit meinen Interessen und Leidenschaften. Ist meine Leidenschaft wirklich, dieses neue Leben zu empfangen? Ne? Und zu ergreifen, so Jesus seine Herrlichkeit zu leben und ihn groß zu machen, oder bin ich zu sehr in die Welt gerutscht? Ne? Und ich muss sagen, ich rutsche da andauernd rein. So, wenn ich mich selbst prüfe, ich finde mich oft einfach entfernt von dem Leben, das ich eigentlich leben sollte. Es riecht und es stinkt und es sieht aus eher nach diesem alten Leben anstatt nach einem neuen. Ne? Und das darf nicht sein. Warum? Weil Gott uns liebt. Guck dir das an, wie er das beschreibt. In seinen Augen ist es Ehebruch. Das ist hart. So für einen Mann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine größte Angst ist, dass meine Frau mich betrübt. Das würde mein Herz einfach zerbersten, würde das. Das wäre nicht mehr da. Ne? So, ich glaube nicht, dass ich die Gnade fände, das zu verzeihen. Da würde einfach zu viel zu brechen. Ne? Diese Vertrautheit, dieses Intime, dieses Versprechen. Ne? So. Und vor dieser Angst, die hat mich so eingenommen, dass ich einfach krankhaft eifersüchtig wurde damals. Ne? So. Und ich danke Gott, dass er da arbeitet und dass das um etliches besser ist. Ne? So. Jetzt, glaube ich, habe ich eine gesunde Eifersucht. So. Gott heilt. Ne? So, mein Gott. Und ja, ich kann meiner Frau immer noch nicht vertrauen, weil sie Mensch ist, aber ich kann Gott vertrauen. Das ist was nur wir haben. Und so ist es mit allem. Vielleicht können wir nicht vertrauen in unsere Arbeit oder in unseren Finanzen oder in unseren Partnern oder in unsere Freunde und Familie, vielleicht noch nicht mal eine Gemeinde oder ein Pastor oder sonst was auch. Was wir vertrauen können, ist Gott. So, und wer sich ihm hingibt, der hat schon das neue Leben. Jesus hat gesagt, wir brauchen dieses Leben, um erwachsen zu werden. Wir brauchen dieses Leben, um zu reifen. Und wir brauchen dieses Leben, um nach Hause zu kommen, diesen Lauf zu laufen. Um Kraft zu haben und Freude und Frieden, so, die nur von diesem Leben herkommt. Und er hat gesagt, ich bin das Leben, also Jesus. Ich bin nicht nur der Weg und auch nicht nur die Wahrheit, sondern ich bin das Leben. Und das ist doch herrlich, oder? Das heißt, wenn ich dieses Leben ergreife, diesen Jesus Christus, und in diesem Leben befunden bin, dann werde ich reifen. Und dann werde ich Schritt für Schritt immer näher nach Hause kommen. Und das ist eben. Und das ist das, was Jakobus hier sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Ihr habt diesen Bund verlassen, dieses Leben. Dieses Versprechen, das ihr Gott gegeben habt. Ihr befindet euch gerade wieder bei so einem alten Partner. So bei irgendeiner Sache, wo ihr meint, Freude zu kriegen oder Sicherheit oder Schutz oder Frieden, oder Freude oder Eierkuchen. Egal was. Aber ihr habt diesen Bund verlassen, diesen Weg, dieses Leben. Euren Jesus. Ihr betrügt Gott. Und das ist doch krass. Wie muss es Gott tun, wenn ich ihn verlasse? Und mein Frieden, meine Freude, meine Weisheit, meine Erkenntnis und all das, was ich brauche oder habe, so in irgendwelchen Dingen oder irgendwelchen Menschen suche. In der Schöpfung finde ich das nicht. Ich weiß, meine Frau sucht immer noch den perfekten Mann in mir, aber den wird sie nicht finden. In der Schöpfung gibt es das nicht. Aber in dem Schöpfer finden wir das alles. Und deswegen ist es so wichtig, dieses neue Leben bedeutet, auf den Schöpfer ausgerichtet zu sein. Und dann ist auch die Schwachheit der Schöpfung, was durch die Sünde kam, nicht mehr relevant. Dann kann mir jemand wehtun, ich kann vergeben. So, dann kann jemand mehr haben als ich und ich bin trotzdem zufrieden. So ein Günstigen. So, Gott, und ich wünsche mir das so sehr, wirklich diese Welt. Zu irgendeinem Propheten hatte er, ich glaube, es war Jeremia. Nee, ich weiß nicht mehr. Der musste eine Prostituierte heiraten. Joel? Hosea? Ah, gut. Jedenfalls Gott die Frau schön gemacht in seinen Augen und er hat sie auch geheiratet. Und geliebt. Und sie hat ihn betrogen. Sie ist zurück zur Prostitution. Das hat sein Herz bestimmt gebrochen. Und dann kriegt er vom Heiligen Geist inspiriert den Blick auf einmal für Israel. Und sieht auf einmal, wie Gott sich fühlt, wenn sein Volk sich entfernt von ihm. Und merkt, so tut das Gott weh. Als ob ich die Ehe breche. So, lesen wir uns nachher noch was vor von Jeremia. Den hat Gott auch die Augen geöffnet. Und das will ich nicht, echt. Ich will den Geist nicht betrügen. Und trotzdem finde ich mich immer wieder da, dass ich überhaupt keine Kraft oder keine Lust oder kein Herz mehr habe, weil ich so hart geworden bin. Gott hat irgendwann gesagt zu seinem Volk, gedenkt an die Vorzeit. Gedenkt dran an diesen ersten Moment mit mir. Als wir den Bund erneuert haben. Da, wo ihr noch hingegeben wart in mir, mich gesucht habt, nach mir gefragt habt. Und so fragt auch uns jeden Tag, wenn wir ihn suchen, weißt du noch, wie hingegebenungsvoll du warst, in meinem Wort zu lesen? Wie dich das mehr gefreut hat und mehr unterhalten hat, als irgendwelche Filme oder irgendwelchen anderen Krams. Ne? Weißt du noch, als du es genossen hast, einfach mit mir zusammenzusitzen und mit mir zu reden, so, wo du gewartet hast, so mit Freuden, was ich sage, was meine Gedanken sind, ne? So, wo du ohne Unterlass gebetet hast, ne? Weil du mich wolltest. So, weißt du noch die Freude, die da war und der Frieden, so, und diese Liebe, so, wie ich mich offenbart habe und wie du dich gefreut hast an den kleinsten Sachen, die ich dir gezeigt habe, wo du dich noch gesehnt hast, so danach zu dienen, rauszugehen, das Evangelium zu erzählen, von mir zu erzählen, ne? Wo das für dich noch Sinn gemacht hat und Wert hatte, so, dass du es einfach jedem schenken wolltest. Ne? Kannst du dich erinnern, wie das war? Aber du hast die Ehe gebrochen mit mir. Aber ich will dich zurück. Und das ist doch schön, oder? Gott erinnert sein Volk Israel dran, wieder umzukehren zu ihm. Das ist wieder so Wort. Er sagt nicht, du hast die Ehe gebrochen und schmeißt dich weg. Und er sagt auch nicht, es gibt nie wieder einen Weg zurück zu dieser Gemeinschaft mit mir. Er sagt, dreh um, tu Buße und leb wieder so. Lass mich dein Leben sein. Das Leben ist das, was uns voranbringt, das, was uns umgibt. Und Jesus soll mein Leben sein. Und die geistlich reifen Christen, die haben das schon durch. Die wissen genau, wie wertvoll er ist und wie ein Leben ohne ihn ist. Dass alles außer ihm tot ist. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und es ist interessant, weil hier steht, wer also ein Freund der Welt sein will, das ist unsere Entscheidung. So, das ist nichts, was mich überfällt oder mich überrumpelt, ne? So, da ist nicht Satan, der mich auf einmal bindet in seinen Armen und sagt, so, jetzt bist du mein Freund. Ne? Aber ich will nicht, du musst aber. Okay. So, ne? Sondern es ist mein Wille. Ich muss mich entscheiden, will ich ein guter Ehemann sein oder ein schlechter. Ein guter Vater oder ein schlechter. So, ein liebender Pastor oder ein harter. Ne? So, ich muss mich selbst entscheiden. Ich werde vor Gericht stehen später, vor Jesus, und werde Rechenschaft ablegen für jedes Wort, das ich getan habe. Für jeden Beweggrund, aus welchem Beweggrund auch immer, ich eine Tat gemacht habe. Weil alles ist meine Entscheidung. Ne? Und genauso steht Gott da und er sagt, wenn du mich willst, ich bin doch da. Dann nimm mich doch. Ich habe mich doch für dich entschieden. So. Willst du ein Freund der Welt sein oder ein Feind Gottes? Oder ein Freund Gottes oder ein Feind der Welt? Und dieses Bild ist so stark, weil wir haben das alles schon gehört. Ne, darum geht es nicht. So, geht hier nicht um was Neues, sondern es geht darum, sich zu erinnern. Ne? Gottes Wort wiederholt sich ständig, weil wir uns immer wieder bewusst machen müssen, worum es geht. Ne? Wenn ich das vor Augen habe, dass es einen Unterschied für Gott gibt zwischen Welt und Gott, dann muss ich mir auch klar machen, dass ich dann auch einen Unterschied zur Welt machen muss und sein muss. So, wenn ich genauso denke und genauso rede und mich genauso benehme, versuche mich mit einem Wolfspelz zu verstecken in der Welt, ne? Schafs im Wolfspelz, so, dass du damit ich bloß nicht anecke. Und auf dem Weg irgendwie versuche, Leute zu Jesus zu bringen. So, was sollen die Leute sehen? Ne? So, die sehen sich selbst nur vielleicht ein bisschen besser. So, ich muss einen Unterschied machen. Und wenn ich der Bekloppte bin, der Psycho oder Sektenführer oder sonst was, dann bin ich das halt in den Augen dieser Menschen. Aber wir können wissen, in Gottes Augen sind wir geliebt und rein und in Jesus gefunden und heilig und richtig, ne, und gut. So, und es gibt Menschen, ich bin dankbar, die wirklich leuchten. Und die sagen, in dieser Welt, wo ich nur Schafe sehe, da bin ich stolz drauf, als Schaf da durchzugehen. Wo ich nur Wölfe sehe, da bin ich stolz drauf, als Schaf da durchzugehen. Die Wölfe gucken mich an und sagen, du bist kein Wolf. Und ich sitze da und sage, stimmt. So, na, dann fresse ich dich jetzt, du bist nämlich schwach und dumm. Nee, kannst du nicht. Und dann kommt Jesus und steht da. Mit seinem Stock. Wir können uns nichts anhaben, wie wir vorhin gesungen haben. So ein, wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen? Wenn unser Gott für uns ist, wer hält uns jemals auf? Und ich bin so dankbar, dass Gott zu mir Menschen geschickt hat in mein Leben, als ich noch ein Wolf war. So ein, ne, zu mir reinkam in mein Leben so ein, und die wirklich von Gottes Schönheit und Herrlichkeit und Heiligkeit erzählt haben. Ich habe das jedes Wort gehört und ich habe es aufgesaugt und ich habe die Worte der Bibel gehört und habe gesagt, das ist richtig, das stimmt, das klingt alles richtig. Ne? Das klingt alles herrlich und gut. So, das will ich. Will ich auch. Und das ist doch schön, oder? Dann wirst du transformiert von diesem Kind Satans, von diesem Wolf, so zu diesem sanften Schaf. So zu diesem Wesen, was ich nicht wehren kann. So und zu diesem Wesen, das Hilfe braucht. Du selber gibst deine Unabhängigkeit auf und machst dich abhängig. Das haben wir gemacht. Wieder zu werden, so dumm wie Kinder. So schwach wie Kinder. Und das Johannes der Täufer, für uns ein großer Mann, aber er selber hat das selbst so gesehen. Er hat gesagt, ich muss abnehmen, ich muss weniger und weniger autoritär über mein Leben sein. Weil ich möchte Jesus zeigen. Ich möchte, dass die Menschen sich nicht an mich erinnern, oh, Johannes der Täufer, sondern an den, der nach mir kommt, um den es wirklich geht. Oder meint ihr, die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Gott ist eifersüchtig. Und das ist eine heilige Eifersucht. Das ist nicht eine Eifersucht, die für sich selber süchtig ist, nach sich selbst, sondern die was besitzen will und nicht wieder aufgeben will. Sondern es ist eine Eifersucht, die für uns ist, nicht gegen uns. Gott ist eifersüchtig für uns. So wie ich eifersüchtig für meine Kinder bin. Das ist eine gesunde Eifersucht. So, die gehen jetzt in den Kindergarten, in die Schule und ich habe meine Ohren offen. Ich will wissen, mit wem sie als Freund nennen. Mit wem sie dort reden und über was sie reden. Ich will wissen über den Verlobten meiner Tochter. Auch zum Glück, jetzt reden sie nicht miteinander. Warum auch immer. So, ne? Aber jetzt, da habe ich gehört, da habe ich nachgefragt, weil ich eifersüchtig bin, weil ich das Beste für sie will und sie beschützen will, ne? Weil sie mir wichtig ist. Also habe ich gefragt, ist er nett? Haut der andere? Oder macht er böse Witze? Ne? Das ist gut. Eine Eifersucht ist gut, wenn sie für jemanden ist. Ne? Weil dann will man das Beste für denjenigen und will beschützen. Und so ist Gott. Und der Heilige Geist ist auch eifersüchtig für uns. Und er ist da in uns und er geht mit. Ne? Aber guck, er lässt keine Ruhe. Ne? Er will uns nicht einfach wieder gehen lassen. Sondern er geht mit so und fragt nach. Er zeigt uns, er beschützt, er verändert. Ne? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Und das liebe ich auch. Gott kommt mit seinen Ermahnungen und mit einer Sache, die jeden Christen betrifft. Und wer hier kein schlechtes Gewissen hat oder sich angesprochen fühlt, der ist wahrscheinlich kein Christ. Oder gerade auf seinen Höhepunkt im Stolz. Kennt ihr das? Dieser Kampf und du kämpfst und du kämpfst und da sind sechs Sachen vielleicht, die Gott dir zeigt. Und irgendwie kommst du zu einem Punkt, wo du überwunden bist. Oder wo du es Gott abgibst und du fühlst dich frei. Ne? Und wenn Gott in so einer Phase nichts Neues zeigt, ne, dann ist man überheblich. Ne? Dann denkt man, oh, ich bin gerecht. Ich mache das echt gut gerade. Es läuft. Ne? Ich bin echt im Heiligen Geist, in Gott gerade. Ne? Nichts und niemand kann mich aufhalten. Ich bin heilig. Ich bin gut. Ne? Ich mache das gerade echt toll mit Gott. Bin ein guter Christ. Aber da bin ich froh, weil der Geist ist eifersüchtig, der lässt es nicht zu. Ist eine Sache überwunden, zeigt er gleich die nächste. Wir brauchen das. So unaufhörlich. Ne? Und selbst wenn wir 50 Jahre mit Jesus gehen, mit dem Heiligen Geist, dann wird er immer noch sagen, Okay, jetzt Punkt 2463. Daran müssen wir arbeiten. So. Ich will nicht, dass du überheblich wirst. Ich will nicht, dass du unabhängig dich machst von Gott. Ich möchte dir zeigen, dass du mich brauchst. Weil Menschen würden das vergessen. Würde der Geist nicht in uns wohnen und mit uns reden, sondern wir hätten schon lange vergessen, dass wir Sünder sind. Wir würden selbstgerecht durch die Welt marschieren und alle richten, die für uns stinken. So wie die Pharisäer, das siehst du immer wieder. Ne? So, wir sind gerecht, weil wir haben unseren Drei-Punkte-Plan und daran halten wir uns, und so stimmt's. Ne? Wir sehen nach außen, haben wir unsere Rituale und unsere Riten, passt. Wir beten so laut, dass es jeder hört, also wir beten ja und jeder kriegt es mit, passt. Ne? Wir sind gerecht. Aber Jesus guckt sie an und sagt, oh, und der Merz riecht nach Verwesung, das ist Tod. Ne? So, weißt du, und deswegen, wir brauchen das. Und das ist doch schön zu wissen, dass Gott mit uns fertig ist. Ne? Aber genauso ist es auch erdrückend. Ne? Und demütigend. Aber guck dir das an, hier kommt die Ermahnung und Gott ist doch klar, dass wir nicht er sind. Weil wir sind Schöpfung. Ne? Aber guck dir das an, ich meine, selbst mit so einer krassen Ermahnung oder auch Züchtigung, wie du bist ein Ehebrecher in meinen Augen, ne? Kommt wieder das Gleichgewicht trotzdem, diese Gnade. Immer dieses Gleichgewicht. So dass wir uns nicht total zerstört fühlen und als ob wir jetzt uns aufgeben müssten, ne? Jesus hat gesagt, so bin ich doch nicht. Selbst dieses glimmende Dorf, den werde ich nicht ausmachen. Jesus sitzt in unserem Leben und selbst wenn wir so tief gesunken sind, so sitzt er trotzdem da und hält uns, ne? Und pustet. Ganz sanft und vorsichtig. Ne? So dass wir nicht ausgehen, sondern dass wieder brennt. Sogar wenn wir zerbrochen sind und dieser gebrochene Halm, den werde ich nicht zerreißen. Ne? Nee, er macht es wieder ganz. Er macht es gerade, er bindet es fest und wartet, bis es zugewachsen ist. Ne? So. Diese Kampfesliebe. Jesus sagt uns so, Gott züchtigt dir liebt, weil er ein guter Vater ist. Er zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Er möchte, dass es uns gut geht. Von daher ist es wichtig, diesen Kampf zu kämpfen. Mit aller Kraft, so wie Paulus, haben wir letzte Woche gesehen, nochmal so intensiver. Wo Paulus diesen Wettkampf da, diesen Wettlauf da beschreibt, ne? Und er sagt so, ich renne, als ob ich der Erste sein möchte, ne? So, ich bin ein Langläufer und ein Dauerläufer und ich laufe aufs Ziel zu mit der Hoffnung auf diesen Kranz. Ich möchte den haben, ne? Obwohl er weiß, dass jeder von uns einen Kranz kriegt. Aber es ist wichtig, dran zu bleiben mit seinem Herzen, mit all seiner Kraft, ne? Mit seiner ganzen Seele, so. Und mit dem ganzen Verstand, mit seinem Köpfchen. Und trotzdem anzunehmen, dass man es nicht schafft. Dass man einfach abhängig ist von dieser Gnade. Gott möchte verändern, aber er kann es nur verändern, wenn wir uns ihm hingeben. Wer das neue Leben ergreift, der bekommt mehr von diesem Leben und wird satt sein. Ne? Wir haben das gesehen, was diese Weisheit von oben, was im Endeffekt nur bedeutet, in Gott befunden zu sein, in diesem neuen Leben befunden zu sein, ne? In diesem Lauf, ganz bewusst, dass die Frucht der Gerechtigkeit Frieden ist. Ne? Frieden wird denen gesät, die Frieden stiften. So. Und jeder, der in diesem neuen Leben befunden wird, wird diesen Frieden haben. Kein schlechtes Gewissen, obwohl man weiß, dass man schwach ist. Ruhig in Gott, fröhlich im Wort, fröhlich in der Anbetung. So zufrieden mit dem, was man hat. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich danke dem Heiligen Geist, dass er mich unterweist, mich zurechtweist, dass er nicht aufgibt, ne? Dass er eifersüchtig für mich ist. So, ich bin so dankbar dafür, dass er immer wieder zeigt, dass ich schwach bin. Ne? Das hält mich am Boden. Ne? Ich bin auch Gott dankbar, dass er nicht alles wegnimmt gleich. Ne? Diese Stachel, die uns pieksen. Damit ich mich nicht überhebe, sondern auf dem Boden bleibe. Ne? So, damit ich mehr und mehr lernen, abhängig zu sein von Gott. Ich bin abhängig, aber wir selber sind oft so hart oder blind, dass wir es vergessen oder überhaupt nicht mehr sehen, wie abhängig wir eigentlich sind von Gott. Ne? So, wir sind abhängig von dieser Gnade. Und wer sich weit weg fühlt, der sollte sich schnell nähern. Und ich habe das im Alten Testament gefunden, fand das einfach nur sehr bewegend. In Jeremia 3. Gott verändert sich wirklich nicht. In Jeremia 3. Das ganze Kapitel ist klasse. Auch wir werden natürlich jetzt nicht alles lesen. Aber wäre eine gute Hausaufgabe. Jeremia 3, Vers 1. Und er spricht, wenn ein Mann seine Frau verstößt und sie ihn verlässt und einem anderen zum Mann zu eigen wird, darf er wieder zu ihr zurückkehren? Darf er das laut Mosches Gesetz? Nee, darf er nicht. Das war's dann. Würde nicht ein solches Land dadurch entweiht? Gott ist da ziemlich strikt. Bindung zwischen Mann und Frau ist eine einmalige Sache und die bleibt. So, für ihn ist das ein Bild für den Bund, den wir eingehen mit unserem Schöpfer. Eifersüchtig ist er da. Das lässt er nicht zu. Er will das nicht. Entweder gehören wir ihm ganz oder gar nicht. Und guck da. Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt. Doch kehre wieder zurück zu mir, spricht der Herr. Krass, oder? So, das, was für Menschen unmöglich ist. So, aber guck, das ist das Herz Gottes, ja? So, und er sieht seine Liebste, wie sie hurt mit der Welt und mit anderen Götzen. Ja? Und trotzdem ruft er zu seinem Volk, kehre wieder um zu mir. Ich bin der Mann, der auf dich wartet. Ich habe ein Heim für dich. Ich baue für dich ein Heim. So, folg mir nach. Bleib mit mir zusammen. Sei mit mir ein Leib. Ja? Weil die ganzen Götzen dort und die ganze Welt, so deine ganzen Liebhaber, die versprechen dir alles, aber von denen empfängst du nur Leid. Aber ich wünsche mir doch so sehr einen Ehemann. Ich bin Single und fühle mich allein. Und bald bin ich zu alt. Allein bin ich nicht glücklich. Allein kann ich nicht glücklich werden. Aber wenn ich einen Mann habe oder eine Frau, dann wird alles gut sein. Dann wird's toll. Dann werde ich alles haben, was ich mir je gewünscht habe. Dann habe ich jemanden, der mich stützt und mir hilft. Dann habe ich jemanden, zu dem ich nach Hause kommen kann. Jemand, der mich versteht. Jemand, der mir zuhört. Jemand, der alles macht für mich. Ne? Dann habe ich zu Hause. So, dann werde ich nicht mehr so schnell in Versuchung geraten. Nicht mehr so schnell in Sünde geraten. Dann habe ich auch jemanden, der mich erbaut in dir. Und ich bin mehr und mehr bei dir, Herr. Ne? Das ist ein Götze. Weil es einfach nicht wahr ist. Es sind Versprechungen, die das Fleisch macht, die nicht kommen werden. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, oder die Jünger haben das so verstanden, als Jesus über Ehe gesprochen hat, dann ist es wohl besser, ohne Ehe zu sein, oder? Und Jesus sagt, ja, du sagst es. Ja? Paulus hat das auch gesagt. Ich wünsche dir, wer hat so wie ich. Aber wer diese Gabe nicht hat, zufrieden zu sein allein mit Gott, so, der sollte lieber heiraten, damit er nicht in Sünde fällt. So. Ich bin dankbar für Ehe. Ich bin dankbar, dass ich nicht allein sein muss. Für mich ist mehr Gewinn als Verlust. Es ist ein Schatz. Es lässt mich auch mehr und tiefer sehen, was es für Gott bedeutet, diesen Bund einzugehen mit uns. Ne? So. Kinder zu haben, so. Mit einem Partner alt zu werden. Aber Wirklich glücklich sind wir nur mit ihm. Wirklich vertrauen können wir nur ihm. Wirklich Frieden und Freude und Antwort bekommen, die wir wirklich brauchen, können wir nur in ihm. Ein heiles Leben, ein heiles Herz, eine gesunde Seele, das kriegen wir nur durch ihn. Nur bei ihm ist Hoffnung. Nur bei ihm ist Liebe. Nur bei ihm ist Glaube. Nur bei ihm ist das alles unaufhörlich und hört nicht auf. Ich schaff's nicht, meine Frau oder die Gemeinde ständig zu lieben. Ob im Gebet oder praktisch oder sonst irgendwie. Weil ich bin schwach, ne? Wir verfehlen da alle. Aber in Gott weiß ich, bin ich sicher. So wie David das gesehen hat. Du bist mein Leben. Du bist meine Burg. Ich finde die Sicherheit irgendwie nicht in meinen starken Kämpfern, diese 300 Helden. Ich finde meine Sicherheit irgendwie nicht in meinen Waffen oder in meiner Macht als König oder meinem Reichtum. Nee, du bist meine Burg. Und Jerusalem hatte eine riesen Mauer. Es war eine Festung. So, da kam man nicht einfach so rein. Aber trotzdem sagt David, ich bin nicht sicher. Das wird nicht ewig halten. Aber du bist meine Festung. Bei dir berge ich mich. Du bist mein Leben. Weil du bist meine Freude. Oh, du bist mein Glück. Auf dich kann ich vertrauen. Ich weiß, alles dient mir zu Guten. Du bist Glück für mich. Du bist mein Hort. Du bist meine Schutzweide. Du bist mein Tröster. Du bist mein Hirte. Du leitest mich auf guten Faden. Du erquickst meine Seele. Du bist meine Unterhaltung, meine Freude. Dir Lobpreis zu bringen, das erfüllt mich. Dich zu preisen, ist mein Glück. In dir befunden zu sein, ist alles, was mein Herz sich wünscht, hat er gesagt. Eines aber erbitte ich mir, dass ich in deinem Tempel sein darf und von dir höre. Mal grob zusammengefasst. Er hat es verstanden, was wirklich dieses neue Leben ist. Er hat verstanden, was es bedeutet, Gott ist Leben. Jesus Christus ist Leben. Er hat verstanden, dass alles verfällt, sogar seine Familie. Sein Sohn, der ihn umbringen wollte. Egal was, er wusste, alles ist da und alles kann sofort weg sein. Noch bin ich König, ich könnte auch stürzen. Aber du bleibst. Du musst mal fürs Altersheim so eine Grußkärtchen machen und dann habe ich so ein Bild gemacht mit Bergen und so und so einen Spruch, wenn alle gehen, du bleibst. Im Nachhinein dachte ich dann, war vielleicht ein bisschen zu. Aber eigentlich stimmt es ja auch, oder? Hey, du bist alt, du stirbst bald. Aber ja, meine Oma, die ist jetzt wie alt? Ja, 305 oder so. Ist wirklich super alt. Ne? Und sie sagt, jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniere oder bei ihr bin und so, dann sagt sie immer, ach, ich will sterben. Ich bin der Letzte. Ich habe alle überlebt. Alle meine Klassenkameraden sind tot. Alle meine Freunde sind tot. Ich bin die Letzte. Ich bin ganz allein. Sie hat zwar ihre Familie, aber ne, aus ihrem Blickwinkel alle sind schon weg. Ne? Und sie wartet nur noch. Sie hat Schmerzen am Bein, offene Wunde, die nicht mehr zugeht. Und ich gucke uns an und denke so, wenn alle gehen ohne Gott, ist man allein. Dieses ganze alte Leben, das stinkt einfach. Das ist tot. Das hat eine Begrenzung. Und ich wünsche mir, dass sie Jesus annimmt. Weil dann wäre sie nicht mehr allein. David wusste das. Ein reifer Christ weiß das auch. Und ich liebe Gottes Herz hier. Ja, du hast rumgehurt, aber kehre doch zu mir zurück. Wie er das sagt so, kehre wieder zu mir zurück. Erheb deine Augen zu den Höhen und schau. Wo hast du dich nicht schänden lassen? An den Wegen sitzend hast du auf sie gewartet, wie ein Araber in der Wüste. Und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und deine Bosheit. Deshalb blieben die Regenschauer auch aus und kein Spätregen fiel. Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes und wolltest dich nicht schämen. Hast du nicht eben jetzt angefangen, mir zuzurufen? Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Sollte er ewiglich grollen, für immer zornen? Siehe, So hast du gesprochen und dabei Böses getan und es durchgesetzt. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josua: Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Was für ein Herz, oder? Gott sieht uns, in seinen Augen ist das so, ne? Vom Gefühl her ist das so, ne? Als ob wir unter jedem Baum, unter jedem Hügel rumhuren. Aber guckt hier, was er dabei denkt, ne? Er denkt dabei, wann kehrt denn Stefan wieder um zu mir, ne? Und wann kommst du denn wieder zurück? Jesus, der immer anklopft in unserem Herz. Und einfach nur will, dass wir aufmachen, ne? Wir sind nicht verlassen, denn die Gnade ist reich, ne? Umso reicher ist die Gnade. Ich aber sah, und ich dachte, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Judah sah dies. Ich aber sah, dass, obwohl ich die Abtrünnige Israels wegen ihres Ehebruchs entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, sich ihre treulose Schwester Judah nicht fürchtete, hinzugehen und auch Hurerei zu treiben. Und so kam es, dass sie durch ihre leichtfertige Hurerei das Land entweihte. Und sie trieb Ehebruch mit Steinen und mit Holz. Wir finden unsere Sicherheit nur im Schöpfer. Trotz alledem ist ihre treulose Schwester Judah nicht vom ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und auch das kenne ich. Und Gott durchleuchtet unsere Herzen und Gedanken. Ne? Du wünschst dir das, diesen ganzen Mist dann einfach liegen zu lassen und dann wirklich über das Leben zu ergreifen. Ne? Und du tust Buße und du kommst zum Herrn und du weinst vielleicht und bereust und tust, aber im Endeffekt machst du die Bibel dann zu und dein Gebet ist Schluss mit einem Amen und dann machst du weiter, als ob gerade gar nichts passiert ist. So, ne? So scheinheilig halt. So ein Vers 14. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Im Alten Testament schon. Ich bin dein Mann. Kehre um. Und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie und euch nach Zion bringen. Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und mit Einsicht. Und es wird geschehen, wenn ihr euch dann in jenen Tagen mehrt und fruchtbar werdet im Land, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, und sie wird niemand mehr in den Sinn kommen. Man wird an sie nicht mehr gedenken und sie nicht mehr vermissen. Es wird auch keine mehr gemacht werden. Und so weiter. Lohnt sich mal zu lesen. Oh, schön, oder? Gott sagt so, es werden Zeiten kommen, wo wir diese Bundeslade nicht mehr brauchen. Wo man noch nicht mehr, und ich vermisse die nicht, echt. Für mich ist das ein Kasten, so mit ein paar Engeln drauf. Ne? So ein, weil wir haben unsere Gnade gefunden. Ne? So, wir haben Jesus, unsere Bundeslade. Unsere Präsenz Gottes. Ne? Unsere Erfüllung des Gesetzes. Unser Zweig des Lebens. Ne? So, der uns eingefropft hat in seine Familie. So. Und Herr, wir wollen dir nachfolgen. So. Ja, und uns verändern lassen. Und ich danke, dass wir dir wichtig sind, dass du eifersüchtig für uns bist. So. Dass du das Beste für uns willst und ja, ein guter Hirte, auch ein guter Vater bist. So, dass du ja, auf uns aufpasst und uns zurückholst. Und wenn wir uns selbst wehtun oder anderen. Ich denke, dass deine Weisheit einfach mehr ist als das, was ich bei Menschen erleben kann. Dass du Einsicht gibst. Dass du den Demütigen Gnade gibst. Nicht den, der schön aussieht von außen, sondern dass du ja, dich einfach nur sehnst, dass deine Schöpfung zum Schöpfer kommt. Ja. Ja, wir wollen dieses Leben ergreifen und in dir befunden sein, in dir leben. Ja. Ja. Auf dich ausgerichtet sein. Weil wir wissen, dass wir dann Frucht kriegen. Weil wir wissen, dass wir in diesem neuen Leben was zu sagen haben, Autorität haben und Licht sind. Dass da Heilung ist und Veränderung. Und ich bitte dich für jeden, der noch nicht von neuem geboren ist, dass du einfach weitergehst und beschützt und redest und Gnade gibst. Ja, dass du deine Schöpfung vereinst in dir. Dieses neue Leben ist einfach so kostbar und reich und herrlich. Und ich will meine Ehe nicht mit dir brechen. Ich will dein Freund sein und ich danke dir, dass ich das sein darf. Und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr lehrst, was wirklich Leben bedeutet, was Welt bedeutet. So, was es bedeutet, Feindschaft mit dir zu haben. Und was bedeutet, Freundschaft mit dir zu haben. Bitte lass nicht zu, dass wir zu weit weggehen. Und danke, dass du nur wartest und einfach nur zu uns rufst, selbst in unserer schlimmsten Phase. So, dass du einfach nur rufst, komm zu mir zurück. Ich warte auf dich. Das ist ein Herz, was mir gefällt. Das ist auch das Herz, in das ich mich verliebt habe. Danke für deine reiche Gnade und deinen Frieden. Ich will, dass deine Gnade und dein Frieden mit uns allen ist jetzt. Es ist einfach ein toller Tag wird mit dir und ja, der Familie und mit der Gemeinde. Ja, bitte segne mit dir. Ja. Amen.